Guten Morgen miteinander. Ja, jetzt hört man mich. He? Ja, gut. Ja, ich war 1986 das erste Mal in Israel. Aber bevor ich das Flugzeug überhaupt besteigen durfte, wurde mein Gepäck untersucht. Meine Kosmetika wurden herausgenommen, alles wurde durchleuchtet, das war damals total ungewöhnlich. Und ich wurde dreimal interviewt oder befragt. Immer wieder von einer anderen Person. Und ich konnte das verstehen, ich wollte ja auch sicher reisen und es war damals die Zeit, als die PLO so viele Flugzeuge zu entführen versucht hat. Und wenn wir ehrlich sind, schauen wir uns mich doch einmal an, wie ich damals ausgesehen habe. Ich hätte durchaus ein verkappter Terrorist gewesen sein können, oder? Nun, mein Urlaub war wunderbar in Israel und letztendlich gab es mehrere Highlights, aber eines davon war ganz speziell und zwar habe ich in der letzten Woche einen älteren Mann kennengelernt. Er sprach Deutsch. Und ich habe jeden Tag in dieser Woche ungefähr 1 bis 2 Stunden verbracht. Wir sind zusammen spazieren gegangen und er hat mir erzählt. Er hat mir erzählt davon, wie er aus Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg geflohen ist, rechtzeitig nach Israel gekommen ist. Wie er als ausgebildeter Agronom geholfen hat, Sümpfe trocken zu legen dort in Israel. Und wie er auch mitgeholfen hat, Wüste wieder urbar zu machen. Wir haben über die Kriege gesprochen, in denen er in jedem dabei gewesen ist. Und seine differenzierte Haltung auch gegenüber seinem eigenen Staat Israel hat mich sehr beeindruckt. Er hat mir auch erzählt, dass er mit einem Kriegshelden aus dem 6-Tage-Krieg, Moshe Dayan, dieser Mann, vielleicht erinnert ihr euch, er hat eine Augenklappe getragen, persönlich bekannt ist und so weiter. Und ich habe diese Gespräche mit diesem älteren Mann unglaublich genossen. Und ohne Frage, es hat mich auch beeinflusst. Es hat mich nämlich so weit beeinflusst, dass ich seit jenem Tag die Geschehnisse in Israel immer wieder verfolgt habe, intensiv verfolgt habe. Und selbstverständlich, als das jetzt passiert ist am 7. Oktober, dieser Terroranschlag, dieser brutale Terroranschlag der Hamas, war ich, wie wahrscheinlich die meisten von euch auch, geschockt. Mehr als 1200 Tote und über 300 Geiseln, die entführt worden sind. Und natürlich habe ich all die Diskussionen verfolgt im Fernsehen, oder viele. Und in diesen Diskussionen ist mir aufgefallen, dass der Moderator oder die Moderatorin immer wieder auf ein Element zurückgegriffen hat, dass es ihr erlaubt hat, gegenteilige Positionen zum Sprechen zu bringen, ohne dass Konflikte entstehen. Und sie hat das, und sie oder er, sie haben das nämlich einfach so gemacht, und ich denke, das ist eine gute Art, dass sie immer wieder gesagt haben, das ist jetzt deine Erzählung, oder das ist jetzt deine Geschichte, oder? Und so konnte sie das differenzieren. Also sie haben immer wieder von Narrativs gesprochen. Wenn jemand pro Israel argumentiert hat, dann war es das Narrativ von Israel. Wenn jemand pro palästinensisch argumentiert hat, war es das Narrativ, also die Erzählung der Palästinenser. Und das war der Grund, weil ich ja als Theologe weiß, dass eben noch eine dritte Geschichte besteht, nämlich eben die Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt. Das hat mich zu diesem Titel gebracht, Israel, 3 Erzählungen. Und ich möchte zuerst die 2 Erzählungen kurz versuchen zu schildern. Und als Palästinenser würde ich sagen, seit 1880 werden wir von Israel systematisch unterdrückt. Und zwar im eigenen Land. Es ist das Land, das wir angestammt, also wir sind darin aufgewachsen, wir leben schon darin und zwar schon länger. Denn wir, unsere Vorfahren, sind die Philister oder gar die Kanaaniter. Und das bedeutet auch, der Name Philister, das ist ja der Name Palästina, oder? Also Palästinenser. Und das bedeutet und beweist ja auch, dass wir schon lange da sind. Und jetzt, ab 1947, war die Katastrophe perfekt. Die Israelis haben 700.000 von uns aus unserem Land gejagt und deportiert und sie lassen uns nicht mehr zurückkommen. Und bis heute müssen die Leute in Flüchtlingslagern leben. 1949 haben sie uns Westjerusalem, 1968 haben sie uns Ostjerusalem weggenommen, heute versuchen sie uns die Westbank und den Gazastreifen zu stehlen. Und wir, ein armes, einfaches, unterdrücktes Volk, versuchen uns zu wehren gegen diese übermächtige Unterdrückungsmaschinerie von Israel. Es ist der ungleiche Kampf von David gegen Goliath. Und wir als Palästinenser verstehen nicht, warum nicht die ganze Welt für uns einsteht und uns hilft. Das ist die Geschichte, ungefähr einfach zusammengefasst, von Palästina. Israels Erzählung würde ungefähr so gehen. Ab 1897 begann unser Volk langsam wieder Hoffnung zu finden. Wir waren ein vertriebenes, heimatloses Volk. Seit fast 1800 Jahren waren wir zerstreut in die ganze Welt. Doch jetzt langsam gab es wieder Hoffnung. Es könnte wirklich passieren, dass wir wieder ein eigenes zurück in unser Land gehen könnten und wirklich ein eigener Staat bilden könnten. Diese Hoffnung war da. Aber schon vorher, vor 1897, ungefähr um 1880 bereits, begannen Juden nämlich zurückzureisen und eben dieses Sumpfgebiet zu kaufen, diese Wüste zu kaufen und haben das Ganze wieder urbar gemacht. Und deshalb war die Hoffnung da. Aber zuerst wurden wir vertrieben. Und zwar war das etwa 70 oder 135 nach Christus dann definitiv, als Kaiser Hadrian, der römische Kaiser Hadrian, uns aus Jerusalem herausgetrieben hat und nicht mehr erlaubt hat, dass ein Jude in Jerusalem überhaupt leben durfte. Und so wurden wir Heimat- und staatenlos. Aber es dauerte noch seine Zeit. Und zuerst kam der Zweite Weltkrieg und mit dem Zweiten Weltkrieg der Holocaust, in dem fast 6 Millionen Juden systematisch umgebracht und vernichtet worden sind. Und dann, in der Folge davon 1948, wurde ein eigener Staat Realität. Doch kaum hatten wir den Staat ausgerufen, ein Tag, wirklich nur ein Tag später, wurden wir von 5 uns umgebende arabische Nationen angegriffen. Sie wollten uns vernichten, sie wollten uns ins Meer treiben. Aber Israel hat den Krieg gewonnen. Und auch die folgenden Kriege, der Sagekrieg und der Yom Kippur-Krieg, wurde von Israel gewonnen. Aber seither müssen wir uns gegen terroristische Angriffe wehren. Die Hamas, die PLO, die Fatah und die Hisbollah, sie greifen uns immer wieder an. Und manchmal stehen wir unter dauerndem Raketenbeschuss. Und wir als Juden verstehen nicht, warum nicht wenigstens Westeuropa uns unterstützen, bedingungslos unterstützen würde und zu uns steht. Vielleicht soweit ungefähr die Zusammenfassung dieser Geschichte von Israel. Wir sehen die beiden Erzählungen, sie unterscheiden sich sehr, sehr, sehr deutlich. Und klar, jede Seite sieht sich im Recht und empfindet sich selber in der Opferrolle. Was aber jetzt hier wirklich passiert, beide Seiten, sie nehmen ihre Argumente aus den geschichtlichen Ereignissen. Und sie interpretieren diese geschichtlichen Ereignisse in ihre Geschichte, in ihr Narrativ hinein. Und das bringt mich jetzt einfach zu der Frage, wie ist das denn mit Fakten? Sind denn vielleicht Fakten gar nicht mehr so wichtig, dass man geschichtliche Ereignisse so oder so interpretieren kann? Und so habe ich mich aufgemacht und versucht, zu diesen Fakten dieser Geschichte vorzustoßen. Und alles, was ich jetzt sage, belege ich heute nicht mit der Bibel, sondern mit Wikipedia. Wikipedia, dieses eher liberale und eher ein bisschen links ausgerichtete Internetlexikon, man kann alles, was ich jetzt in diesem zweiten Teil hier sage, dort finden. Und ich möchte ein paar Fakten versuchen zusammenzutragen. Zuerst, definitiv keine jahrtausendelange Geschichte hat dieses Volk, das sich heute Palästinenser nennt, in dieser Region. Sie stammen weder von den Kanaanitern, das ist ganz klar, noch von den Philistern ab, auf die sie ihre Herkunft ja heute manchmal zurückführen. Zuallererst, allerfrühestens um ungefähr 650 nach Christus, sind die ersten arabischstämmigen Leute in diese Region gekommen, also mit der islamischen Eroberungen, die es dann gab. Und in dieser Zeit, in dieser islamischen Zeit, ab 650 bis ungefähr 1900, sind Leute eingewandert. Allerdings ganz, ganz wenige. Diese Region war nicht fruchtbar zu jener Zeit. Es war wüstes Gebiet oder eben Sumpflandschaft dort an der Küstenregion. So spricht man zum Beispiel davon, dass um 1800, also 1800 nach Christus, ungefähr 300.000 maximal Menschen in dieser Region, in diesem Gebiet gelebt haben. Ein Gebiet, in dem heute 10 oder sogar über 12 Millionen Menschen leben. Also dünn besiedelt, karg besiedelt. Die Araber, ja, sie waren in der großen Mehrheit und trotzdem gab es in dieser Zeit immer Juden, Drusen und auch Beduinen, die ebenfalls dort gelebt haben. Und erst ab 1880, also als die zionistische Bewegung ist die Bewegung, die die Juden zurück nach Israel gebracht hat, erst als diese Bewegung begonnen hat und als der wirtschaftliche Aufschwung sichtbar geworden war, sind die Leute eingewandert, die Arabischstämmigen, aus den Regionen, die man heute Libanon, Syrien, Jordanien, Irak auch, Saudi-Arabien und auch Ägypten nennen würde. Damals war alles Osmanisches Reich. Es war kein Problem, da einzuwandern. Sie haben profitiert, weil es Arbeit gegeben hat. Und ab 1935 ist eine zweite große Einwanderungswelle von arabischen Leuten passiert. Aus allen verschiedenen Nationen sind sie gekommen. Ein Mischvolk eigentlich. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass alle Nachkommen der heutigen Palästinenser oder zumindest der große, der allergrößte Anteil nicht seine Herkunft zurückführen kann auf Vorfahren, die schon Jahrhunderte lang in diesem Land gelebt haben, sondern die meisten von ihnen sind später oder vielleicht fast gleichzeitig gekommen wie die Juden, die wieder zurückgekommen sind, aber nicht vorher, denn sie sind dem Wohlstand gefolgt. Und auch der Name Palästina, der wird tatsächlich zurückgeführt auf die Philister. Und es war derselbe Kaiser Hadrian, der die römischen Provinzen Judäa und Galiläa, nachdem er die Juden vertrieben hat, umbenannt hat in die Provinz Palästina. Während der islamischen Zeit jedoch war dieser Name weg. Und erst so Ende 19. Jahrhundert und zur Zeit des britischen Mandats ist dieser Name wieder in Gebrauch getreten. Es gab auch kein Volk der Palästinenser. Es war, wie gesagt, ein Mischvolk. Und das allererste Mal, dass jemand dieser Begriff gesagt hat, war 1964 und es war Yasser Arafat, der Chef der PLO damals. Und er hat damit diese Mischbevölkerung, die damals hauptsächlich im Westjordanland gelebt hat, genannt oder benannt. Und wichtig zu wissen ist, damals war dieses Gebiet von Jordanien besetzt. Also es war nicht Teil von Israel. Und auch ein Staat der Palästinenser hat es nicht gegeben bis 1988. Und er ist heute noch nicht allgemein anerkannt. Es stimmt also nicht, dass die Palästinenser eine lange Vergangenheit in dieser Region haben. Dagegen ist ganz klar und eindeutig beweisbar, bis mindestens 1000 vor Christus war das Volk Israel gegenwärtig, Zeitzeugen, archäologische Zeugen, die können das bestätigen oder die bestätigen das. Kriege. Israel hat keinen einzigen Krieg begonnen. Selbst den Sechstagekrieg, bei dem Israel den Erstschlag geführt hat, da haben sie erst dann zugeschlagen, als die Bedrohung nicht nur aktuell und aktiv dagestanden ist, als nicht nur Krieg quasi schon ausgerufen worden, gegen sie ausgerufen worden ist, sondern die Länder haben bereits ihre Armeen in Bewegung gesetzt. Und so hatte zum Beispiel Ägypten 100.000 Mann bereits an die Grenze zu Israel gebracht und mehrere Panzerdimensionen. Und dann erst hat Israel den Erstschlag gemacht. Und auch jetzt gegen die terroristischen Organisationen, also Operationen in den Libanon und Operationen im Gazastreifen, die haben sie immer nur als Antwort auf dauernde terroristische Aktivitäten der Hamas, der PLO, der Fatah, der Hisbollah und wie sie alle heißen mögen, haben sie reagiert. Und oftmals stand irgendein schlimmes Ereignis am Beginn, so wie jetzt auch, als dieser Angriff der Hamas stattgefunden hat, und dann haben sie reagiert. Oder sonst war es einfach der berühmte Tropfen, der das Fass einfach zum Überlaufen gebracht hat. Ich denke, man darf sich hier vergegenwärtigen, Raketenangriffe sind in Israel Alltag. Ist einfach Alltag. Wenn man die Wurzeln versucht zu finden dieses Konflikts, dann kann man sie am ehesten dann finden, wenn man zurück in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg geht. Großbritannien hat damals von Ägypten herkommend diese Region gegen das Osmanische Reich versucht einzunehmen. Und in diesem Kampf, also noch während des Ersten Weltkriegs, hat Großbritannien drei verschiedene Abkommen bezüglich des Landes gemacht, die aber unterschiedlich gewesen sind. Das erste Abkommen war, oder Abkommen, das ist ein Briefwechsel, das war der Hussein McMahon Korrespondenz. Und dieses Abkommen wurde gemacht zwischen Hussein ibn Ali, das war der Haschemitenfürst. Übrigens, das ist die Geschichte von Lawrence von Arabia, vielleicht habt ihr dieses Monumentalwerk einmal gesehen. Und in diesem Abkommen hat Großbritannien gesagt, wenn euch gelingt, einen arabischen Aufstand zu machen, dann bekommt ihr Land und Unabhängigkeit. Das zweite Abkommen, das praktisch parallel stattgefunden hat, war das Sykes-Picot-Abkommen. Und das war ein geheimes Abkommen. Es war ein Abkommen zwischen Großbritannien und Frankreich. Und die beiden haben in weiser Voraussicht die ganze Region unter sich aufgeteilt. Was rötlich ist, das sollte britisch werden. Was blau ist, das sollte französisch werden. Und so ist es dann ungefähr, so ist es dann auch gekommen. Und das dritte Abkommen 1917, das war die Balfour-Erklärung. Vielleicht können wir das haben. Die Balfour-Deklaration. Und hier in dieser Erklärung hat sich Großbritannien verpflichtet, den Juden die Möglichkeit zu geben, in ihrem angestammten Land einen Staat oder eine Heimstätte aufzubauen. Sie wollten das auch unterstützen. Und die Balfour-Erklärung, ich denke, das ist wichtig und vielleicht können wir das die nächste Folie haben, umfasste damals dieses Gebiet hier. Also als Großbritannien die Balfour-Erklärung geschrieben hat, ging es um dieses Gebiet. Ihr merkt, das ist das heute, was wir Israel nennen, und das ist das, was wir heute Jordanien nennen. Also das Gebiet war groß. Und die Juden, sie haben gesagt, eigentlich würde uns das Gebiet bis hierhin reichen. Aber Großbritannien hat über dieses Gebiet hier gesprochen. Es gab noch ein viertes Abkommen, und damit sind wir auch bei der Zwei-Staaten-Lösung oder zumindest bei den ersten Ansätzen, nämlich das Faisal-Weizmann-Abkommen. Und in diesem Faisal-Weizmann-Abkommen haben ein Sohn dieses Hussein ibn Ali, nämlich eben Faisal, also ein Araber, mit den Juden, mit Chaim Weizmann, direkt verhandelt, und sie haben das Land aufgeteilt. Aber unter der Voraussetzung, dass die Araber dann eben das Land auch bekommen würden. Und ich glaube, dass diese Lösung hätte wirklich, oder dieses Abkommen hätte wirklich das Zeug gehabt, eine friedliche Lösung zu schaffen. Denn die Aussagen von Faisal waren so in der Art, hey, die Juden sind uns ähnlich, sie sind herzlich willkommen. Wäre toll, oder? Dieses Abkommen fand nie statt oder kam nie zustande, weil eben England und auch Großbritannien als Siegermächte des Ersten Weltkriegs das Land entsprechend der Sykes-Picot-Abkommen unter sich aufgeteilt haben und auch der Völkerbund, der Vorgänger der UNO, das Mandat entsprechend beauftragt hat. Also Großbritannien empfing das Mandat über diese Region Israel zu herrschen. Israel war auch bereit, als dann dieser Teil hier abgetrennt worden ist 1922, haben sie gesagt, das ist okay. Als 1937 ein weiterer Vorschlag für eine weitere Aufteilung gekommen ist, ein Teilungsplan, das rötliche wäre Israels Gebiet gewesen, hat Israel gesagt, das ist okay, wir sind für eine Zwei-Staaten-Lösung. Als 1947 ein nächster Teilungsplan gekommen ist, das wäre das Gebiet von Israel, aber allerdings muss man ja wissen, das ist die Negev-Wüste, hat Israel gesagt, das ist okay, wir sind für eine Lösung, die uns Frieden bringt. Israel war immer wieder bereit, hier Schritte zu machen. Vielleicht zur Verteidigung von Großbritannien muss man auch sagen, sie haben tatsächlich versucht, diese Balfour-Erklärung umzusetzen. Jedenfalls bis 1936. Und dann hat das Ganze sich gedreht. Und ab 1939 gab es rigorose Einreisebeschränkungen und auch ein Verbot, dass die Juden weiter Land kaufen durften. Das war jetzt verboten. Und wir wissen, 1939 hat der Zweite Weltkrieg begonnen. Großbritannien hat eine Seeblockade aufgefahren, hat alle Flüchtlinge, alle jüdischen Flüchtlinge zurückgewiesen, hat die Leute nicht reingelassen. Auch dann nicht, als in der ganzen Welt bekannt war, dass es eben wirklich Vernichtungslager im Dritten Reich gibt. Sie haben ihre Seeblockade bis 47, 48 aufrechterhalten. Ja, genau. Israels Bemühungen für Frieden und eben auch Land dafür zu geben, gehen weiter. 1965 haben sie die Hand ausgestreckt mit einem Friedensangebot. Das haben sie übrigens immer wieder gemacht. Die Antwort der Arabischen Liga war gewesen, dass sie sich für den nächsten Krieg gerüstet und dann auch angegriffen oder eben angreifen wollten. Nach dem Sechstagekrieg ging Israel auf Syrien und auf Ägypten zu mit dem Angebot, wir geben Land zurück, wenn ihr uns Frieden garantiert. Die Antwort der Arabischen Liga war, kein Frieden mit Israel, keine Anerkennung Israels, keine Gespräche mit Israels. Und wieder haben sie einen Krieg gestartet. Erst 1979 kam es zum ersten Friedensvertrag mit Ägypten. Israel hat dafür das Gebiet der Sinai-Halbinsel zurückgegeben. 1994 gab es einen Friedensvertrag mit Jordanien. 1993-95 war Oslo 1 und 2, das war Verträge mit der PLO, also mit dieser Terrororganisation. Und dann 2005 hat Sharon ganz einseitig den Gazastreifen geräumt. Und 2020 wurden Friedensverträge mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Sudan und Marokko unterzeichnet. Und weitere Gespräche waren am Laufen, bis jetzt eben mit anderen Nationen, bis jetzt eben dieser Angriff passiert ist. Israel war immer wieder bereit, Land für Frieden abzugeben. Und Israel war ein verlässlicher Partner, hielt sich in aller Regel an Abmachungen. Auch jetzt, in der heutigen Situation, hat ein Offizier der israelischen Defense Force gesagt, die Hamas hätte es in der Hand, den Krieg sofort zu beenden. Sie müssten nur die Geiseln freilassen und sich stellen und für den Anschlag, ja, die Konsequenzen für den Anschlag zu tragen bereit sein. Und Israel würde sofort aufhören. Wieder zurück in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, denn dort begannen die Aufstände auch der arabischen Bevölkerung in dieser Region. 1922 ein erster großer Aufstand, 1936 ein zweiter großer Aufstand und prägende Gestalt dieses Aufstandes oder dieser Aufstände war der Großmufti von Jerusalem. Er vertrat eine sehr konsequente nationalistische Ideologie und sie war so ähnlich der Ideologie des Dritten Reiches, dass es eigentlich nur folgerichtig war, dass er 1937 dann schließlich auch Hitler getroffen hat. Und zu dieser Ideologie gehörte nicht nur die Vernichtung aller Juden, sondern das war ein Zeichen dieser arabischen Aufstände auch, sie haben begonnen, andersdenkende Araber umzubringen. Nicht alle, aber einfach exemplarisch, damit alle wussten, wie sie denken mussten. Und dieser Großmufti von Jerusalem. Er wurde nach dem Krieg auch für Kriegsverbrechen verurteilt, konnte sich aber durch Flucht immer wieder entziehen. Aber diese arabischen Aufstände, die atmen, und das ist eine der wichtigsten Säulen dieser arabischen Aufstände, ist diese eigentlich der NS angeglichene Ideologie mit dem Ziel, Israel zu vernichten. Die atmen das. Und das ist auch tatsächlich weitergegangen, denn dieser Großmufti von Jerusalem, das ist der übrigens, er ist ein Verwandter von Yasser Arafat, oder? Und Yasser Arafat war nachher der Chef der PLO. Und er war auch zeitweise der Lehrer von Yasser Arafat. So ist es weitergegangen und diese Aufstände sind schließlich in dieser Intifada 1 und 2 weitergegangen. Und sowohl die PLO als auch die Hamas, sie haben heute noch immer in ihren Chartas die Vernichtung oder die Austreibung Israel aus dem Gebiet in ihren Unterlagen drin. Und das erstaunt doch ein bisschen. Also ich habe diese Zitate habe ich übrigens ausgedruckt, die kann man nachher mitnehmen, wenn man das möchte. Einfach. Und das erstaunt doch vor allem von der PLO, weil die PLO eigentlich ein Partner von den Oslo-Gesprächen gewesen ist und an diesen Oslo-Gesprächen offiziell bekennt habe, also den Staat Israel anerkannt haben muss. Also sie haben den Staat Israel anerkannt, haben aber ihre Charta bis heute eigentlich noch nicht geändert. Es erstaunt aber noch viel, viel mehr, und das ist etwas, was auch mich unglaublich überrascht hat, weil der Koran, also das heilige Buch der Muslims, in mehreren Suren dieses Land Israel den Israeli zuspricht. In mehreren Suren, diese Zitate sind auch drauf dort. Und das finde ich wirklich spannend. Vor allem spannend, weil es eben trotzdem so aussieht, wie es heute aussieht. Ich möchte noch ganz kurz über das Flüchtlingsproblem reden, an dem Israel schuld sein soll, nämlich der Vertreibung dieser 700.000 Personen. Wenn das angesprochen wird, und das wird immer wieder auch in Diskussionen zum Thema, dann wird meistens vergessen, dass in derselben Zeit oder sogar etwas früher 800.000 Juden aus arabischen Ländern wie Irak, Marokko, Syrien und anderen Ländern vertrieben worden sind. Das sagt dann meistens niemand dazu. Und dann kommt noch dazu, dass es ebenfalls doch noch ein bisschen anders ist, als es zuerst ausschaut. Wenn wir nämlich die Vorgänge genau anschauen oder etwas tiefer anschauen, dann hat das Ganze ganz anders begonnen. Es war im November 1947, als die arabischen Milizen begonnen haben, jüdische Siedlungen anzugreifen. Und weil Krieg in der Luft lag und weil diese arabische Bewegung militant war und man wusste und aus Erfahrung das kannte, dass wenn man anders denkt, man sein Leben riskiert als Araber, hat das Ganze einen Flüchtlingsstrom ausgelöst. 75.000 arabische Personen sind bis März 1948 emigriert, geflohen. Und das war praktisch die ganze arabische Oberschicht. Ärzte, hohe Beamte, Lehrer, die sind gegangen. Und als Folge kollabierte das ganze System, das arabische System im Land. Und erst dann hat Israel im April 1948 begonnen, auch in die Offensive zu gehen. Aber der Krieg, der Palästinenserkrieg ist erst im Mai gestartet. Es gab noch einen weiteren Punkt. Die arabischen Nationen haben zum Krieg gerüstet und wussten, sie werden angreifen. Und sie haben den Arabern im Land Israel gesagt, flieht aus dem Land, bringt euch in Sicherheit, denn wir werden kommen, wir werden die Juden ins Meer treiben und dann werden wir wieder rausgehen und ihr könnt wieder zurück ins Land. Und das Land wird dann euch gehören. Und der Krieg, der darauf folgte, im Mai wurde er begonnen, war ein dritter Punkt, weshalb diese Flüchtlingswellen begonnen haben. Aber ja, es stimmt, Israel hat Angst geschürt. Und ja, es gab ein Massaker, das die Juden verübt haben, aber nur eins. Aber es gab eins. Und zwar gab es ein Dorf, Deir Yassin, und das wurde von Milizen überfallen und viele der Bewohner wurden umgebracht. Und ja, ich glaube auch, Israel ist nicht einfach unschuldig. Auch heute, denke ich, fördern sie die Besiedlung des Westjordanlands. Sie sind da auch etwas progressiv. Und es ist nicht einfach nur einseitig. Aber so sieht ungefähr das Ganze aus und diese 700.000 geflüchtete Palästinenser, die noch heute in Flüchtlingslagern leben und die von den Ländern, in denen sie leben, keine Aufenthaltsbewilligung bekommen und deshalb staatenlos sind, das nennt man die arabische Katastrophe, die Nakba. Und sie sind darum noch heute in der zweiten, dritten und vierten Generation noch immer Flüchtlinge. Soweit also die Fakten oder das, was ich gefunden habe in Wikipedia, was zu diesen Ereignissen, die hier in diesen zwei Narrativen eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, es gibt ja eine dritte Geschichte und das ist die Geschichte, die Gott mit Israel hat. Und die Bibel, sie sagt uns, dass Gott Menschen sucht, die offen für ihn sind. Menschen, deren Herz weit offen ist für Gott und die Gott suchen. Genau heißt es in 2. Chronik 16, Vers 9, Gottes Augen schweifen über die ganze Erde und er sucht Menschen, deren Herz ungeteilt mit ihm ist. Und ja, ich möchte dich schon fragen, bist du so eine Person? Bist du so ein Mensch? Und die Geschichte der Bibel erzählt uns, dass Gott genau so eine Person gefunden hat. Schon vor 3800 Jahren ungefähr hat er diesen Mann gefunden, Abraham. Und er hat Abraham gebeten, aus seinem Land auszuziehen, dem heutigen Irak, und in ein Land zu kommen, das er ihm zeigen wird. Und Abraham, offen für Gott, offen für eine Beziehung zu Gott, ist Gott gefolgt und ist in das Land, das heutige Israel, gereist. Und weil Abraham diese Beziehung mit Gott gepflegt hat, hat Gott mit Abraham Bünde geschlossen, einseitige Bünde. Er hat ihm Versprechen gegeben, und zwar mindestens drei. Und der erste Bund oder das erste Versprechen war, dass Gott Abraham gesagt hat, ich möchte dich segnen. Ich möchte, dass es dir gut geht, dass du wohl gut leben kannst, dass du alles hast, was du brauchst. Und ich möchte, dass du ein Segen bist für alle anderen. Und Abraham wurde reich. Er hatte viele Diener. Er wurde reich und er hat ein gutes Leben gehabt. Und Gott hat ihm gesagt, und ich möchte, und das ist das Zweite, ich möchte, dass du auch Nachkommen hast. Denn Abraham hatte noch keine Kinder, eigene Kinder hat er nicht. Und so kam auch Isaak auf die Welt und Gott hat sein Versprechen gehalten ihr. Und Gott hat drittens zu Abraham gesagt, und deine Nachkommen werden dieses Land besitzen dürfen. Gott teilt Land zu. Er darf das. Er ist Gott. Oder? Und tatsächlich hat er dann das Volk, also die Nachkommen von Abraham aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt, hat sie in das Land Israel gebracht, aber auf dem Weg dahin hat Gott eine Begegnung mit ihm organisieren wollen. Er suchte auch unter dem Volk Israel Menschen, deren Herz offen war, ihm gegenüber, offen für eine Beziehung mit ihm. Aber das Volk Israel hat über der Macht und der Größe Gottes gesagt, wir wollen nicht, dass Gott mit uns spricht. Mose, rede du mit uns, mit dir Gott, und rede mit uns, was er dir gesagt hat. Und wir wollen gehorchen. Und so hat Gott die Gebote gegeben. Und mit den Geboten ist dieses Prinzip vom Segen zum Volk Israel gekommen. Segen, das jetzt Bedingungen hatte. Denn wenn sie die Gebote halten würden, würden sie gesegnet werden. Wenn sie sie nicht halten würden, dann hätte das in letzter Konsequenz zur Folge, dass sie eben aus dem Land wieder herausgehen mussten. Und das ist dann auch passiert. Zuerst das Nordreich, 721 vor Christus, dann das Südreich, 586 vor Christus. Und dann später noch einmal, sie sind dann wieder zurückgekommen nach 70 Jahren. Aber später durch die römische Herrschaft ab 70 nach Christus oder 135 nach Christus, Versprengung in die ganze Welt. Und jetzt hat Gott sein Volk wieder zurückgeführt. Auch wenn die zionistische Bewegung überhaupt nichts mit Religion zu tun gehabt hat. Aber Gott findet immer seine Wege. Und er wird immer seine Versprechen einlösen. Und das passiert auch uns gegenüber. Denn was Gott auch gemacht hat, er hat ja gewusst, wie wir Menschen sind. Er hat ja gewusst, dass wir oftmals Dinge denken, tun, sagen und auch handeln, die nicht gut sind. Er hat ja gewusst, dass wir nicht einfach von uns aus uns nach Gott ausstrecken und dass es nicht einfach normal ist, dass jemand sein Herz so weit offen hat gegenüber Gott. Das gilt für jeden. Und deshalb hat er schon zu Beginn hat er verheißen, es wird ein Erlöser kommen. Und als Israel 70 nach Christus sein Land wieder verlassen musste, als der Erlöser Jesus Christus gekommen ist und das Volk Israel ihn zum großen Teil abgelehnt hat, war das nicht zur Verurteilung, sondern zum Segen für uns, die Nationen. Denn jetzt ist das Evangelium zu uns gekommen. Jetzt haben wir die Botschaft der Rettung empfangen. Und das könnte man vielleicht so darstellen. Wir haben hier Gott. Und Gott sucht Menschen. Er sucht Menschen. Menschen, deren Herz offen ist. Ihm gegenüber. Ganz offen ihm gegenüber. Aber die meisten Menschen, sie gehen weg von Gott. Sie wollen nichts mit Gott zu tun haben. Sie glauben auch nicht an Gott. Weil wenn sie an Gott glauben würden, dann müssen sie sich mit ihm auseinandersetzen. Aber diese Menschen, sie wissen auch ganz genau, da gibt es Dinge, die stehen im Weg. Nämlich Dinge, die sie getan haben. Die stehen im Weg, um eine Beziehung mit Gott überhaupt möglich zu machen. Man hat vielleicht gelogen oder man hat in Beziehungen falsch gehandelt. Und um Beziehungen geht es ganz grundsätzlich. Und selbst wenn die Menschen wollten, sie können nicht zurückkehren zu Gott. Auch wenn sie das vielleicht versuchen würden. Und deshalb hat Gott in Jesus Christus eine Erlösung gegeben. Ein Erlöser. Und jetzt wird der Weg zu Gott wieder offen für uns. Durch Jesus Christus sind uns unsere Sünden oder können uns unsere Sünden vergeben werden, wenn wir die Sünden ihm bekennen und wir können zurückkehren in eine Beziehung mit Gott. Und um das geht es, das ist die Erlösungsbotschaft. Und die Frage an dich heute Morgen, egal ob du jetzt hier im Raum sitzt oder zuschaust über Livestream, die Frage an dich ist, in dieser Geschichte, das ist die individuelle Geschichte von jedem Einzelnen von uns, wo stehst du? Stehst du hier? Bist du auf dem Weg weg von Gott? Stehst du hier? Weißt du, dass du Dinge falsch gemacht hast? Stehst du hier? Hast du schon gehört, dass es einen Erlöser gibt und einen Weg zurück in die Beziehung mit Gott gibt? Oder stehst du bereits hier? Wo stehst du? Und was sollte der nächste Schritt sein für dich, um in diese Beziehung mit Gott zurückzukommen? Gott hält seine Versprechen, auch uns gegenüber, genauso wie er sie auch dem Volk Israel gegenüber hält. Und sein Plan sieht nicht nur vor, dass sein Volk wieder zurück ins Land kommt, sondern wie wir gehört haben, in dem Text, den Volker gelesen hat, sieht es auch vor, dass Israel, auch die Vollzahl von Israel, gerettet werden soll. Gott hält seine Versprechen. Und die Frage ist einfach, bist du dabei mit Gott oder hast du dich dagegen entschieden?